bei mir hat das Telefon geläutet und jemand sagte, Herr Holt, ich bin vom Fernsehen, können Sie sich vorstellen, dass Sie auch Ihr Urteil im Fernsehen fällen? Und habe ich aufgelegt. Ich habe mir den Vertrag etwas reinschreiben lassen, wo die Fernsehmenschen gar keine Ahnung hatten, was das für sie bedeutet. Jetzt könnte ich mal vor großem Publikum zeigen, dass wir danach streben, die Wahrheit herauszufinden. Ich bin dann ja irgendwann gefragt worden, 2016, ob ich mir vorstellen könnte, fürs Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Und da denken sie auch erstmal, hup, was kommt denn da auf mich zu? Das ist einfach oft nicht fair, weil jeder, und wenn er noch so schlecht regiert, aber jeder versucht sein Bestes und jeder ist Tag und Nacht eigentlich für die Allgemeinheit da. Wo sie jeden Tag irgendwelche inhaltlichen Entscheidungen treffen müssen, für die sie dann sowieso von allen gewatscht werden und wo sie sich nur noch verteidigen. Naja, die sacken nur unsere Steuergelder ein. Also ich glaube, die meisten könnten irgendwo in der freien Wirtschaft mit weniger Aufwand und weniger Magengeschwür mehr verdienen. Es gab schon ganz viele Menschen, die gesagt haben, was, der Holt, der aus dem Fernsehen, ist das vielleicht nur ein Marketing-Gag? Nimmt der es ernst? Kommt der überhaupt? Hat der Zeit überhaupt?
Herzlich willkommen zurück. Wir sind heute im Bayerischen Hof in Lindau am Bodensee und ich spreche heute mit dem ehemaligen TV-Richter und heute Berufspolitiker Alexander Holt. Hallo, Herr Holt.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Wie viel von den Schauspielkünsten, die Sie vielleicht, oder den Improvisationskünsten, die Sie mal während Ihrer Zeit auf Sat.1 gebraucht haben, benötigen Sie heute noch im täglichen Leben als Berufspolitiker?
Gut, dass Sie gerade korrigiert haben und dass Sie gesagt haben, nicht Schauspielkunst, sondern Improvisationskunst, weil ich glaube, dass ich keine schauspielerischen Talente habe. Ich habe auch nie jemand anderen gespielt als den Alexander Holt und das fällt mir relativ leicht, weil der bin ich ja. Und ich glaube, dass es auch Teil des Erfolges im Fernsehen war, dass ich mich da nicht verstellt habe, dass ich einfach authentisch geblieben bin, dass ich so diesen Richter Holt dargestellt habe, wie er zuvor auch bei der Justiz war. Und ich glaube, dass es auch in der Politik ganz immens wichtig ist, dass man nicht versucht, irgendeine Rolle einzunehmen nach dem Motto, jetzt ist gerade besonders soziale oder besonders harte Hund gefragt. Ich glaube, man muss bei sich selber bleiben. Das halte ich für immens wichtig, weil das eigentlich das A und O für Glaubwürdigkeit letzten Endes auch ist. Improvisieren, ja, muss man in der Politik immer können, weil man immer auch mit neuen Fragen, mit neuen Problemstellungen konfrontiert wird. Oftmals wirklich auch auf die Schnelle, auch selbst wenn es im Plenum, wenn man spricht, dann kommt eine Zwischenfrage, dann muss man oftmals improvisieren, weil natürlich der Frager versucht, einen aufs Glatteis zu locken oder zu verunsichern. Und da hilft schon sehr, wenn man im Ernstfall halt immer improvisieren kann.
Jetzt die Improvisationskunst, die war ja wahrscheinlich auch im Fernsehen damals so, als dass zum Beispiel ein Zeuge versehentlich den Fall verdreht hat, sage ich jetzt mal. Irgendwie, ich weiß nicht, wie genau das geplant war oder geskriptet war. Was ist passiert, wenn der den Fall, sag ich mal, ein bisschen verändert hat, versehentlich durch eine Zeugenaussage? Wie reagieren Sie? Wie lief das dann?
Genau, das war ja für mich das Salz in der Suppe. Also mein über 2000 Sendungen, jeden Tag eigentlich dasselbe Ritual, denselben Ablauf. Da wäre es mir sonst schon fad geworden irgendwann. Aber das war eigentlich das Spannende, dass man nie genau wusste, wie bei der Justiz ja auch, da wissen sie überhaupt nicht, was kommt jetzt von den Leuten. Ich wusste so ungefähr, die Leute hatten ja so einen Faden, an dem sie sich entlanghangeln sollten. Aber da ist oftmals was anders gelaufen. Da gab es die einen, die plötzlich nicht mehr wussten, was sie eigentlich sagen sollten. Denen musste man dann so auf die Sprünge helfen, dass es trotzdem nicht nach Beeinflussung aussieht. Es gab auch die anderen, die schon plötzlich gemerkt haben, oh, wenn ich jetzt das so und so sage, wie es von mir erwartet wird, dann werde ich ja verurteilt. Dann versuche ich mich da ein bisschen durchzumogeln. Auch das ist vor Gericht natürlich gang und gäbe. Aber es gab es natürlich auch im Fernsehen. Und es gab auch immer wieder Leute, die einfach Details anders gesagt haben, die einen Fall verdreht haben, ohne das zu merken. Und das waren eigentlich immer die spannendsten Szenen, weil ich da natürlich dann nicht gesagt, Moment, war das nicht genau anders. Das ist ja das Gegenteil von dem, was ein unbefangener Richter tun soll, sondern dann musste ich ganz schnell switchen und überlegen, okay, wenn der das jetzt so sagt, dann kommt ja was ganz anderes raus, als ich mir eigentlich gedacht hatte. Und solche Fälle gab es immer wieder,
das sind die dann in der Regie, glaube ich, das denen die Kinnlade runter. Aber für mich war das das Spannende, auch für Staatsanwalt und Verteidiger, die dann plötzlich in ihren Plädoyers ganz was anderes eigentlich beantragen mussten, als ursprünglich gedacht. Und da hatten wir schon viele richtig spannende Szenen. Manchmal lag es auch noch gar nicht daran, dass die Leute jetzt vielleicht was Falsches gesagt haben. Das konnte schon viel banaler sein. Ich hatte einmal einen Fall, da ging es einfach um die Frage, ob ein Soldat eine andere Soldatin in einen Spind gesperrt und den Spind aus dem Fenster geworfen hatte. Und da fiel mir plötzlich auf, dass eigentlich der Angeklagte, so wie er besetzt war, dass der eher schmächtig und klein war. Und dann habe ich halt meinen Zeugen etwas gefragt, was bei dem überhaupt nicht vorkam. Und gesagt, wie hoch waren da das Fenstersims eigentlich in dieser Stube? Und dann meinte er, ja, das war schon ziemlich hohes Fenstersims. Der wusste gar nicht, warum ich das jetzt frage. Und in dem Moment war für mich klar, ich kann den nicht verurteilen, weil der das nie hätte schaffen können. Ja. Und so sind dann oftmals Situationen gewesen, an die im Vorfeld keiner gedacht hat, die sich aber einfach aus diesem Spiel, aus diesem Improvisationstheater, wenn man sagen kann fast, sich so entwickelt haben. Und das fand ich ganz spannend.
Das bedeutet, es war sozusagen immer spannend für die Juristen, die am Tisch saßen. Das waren ja dann eben der Verteidiger, der Staatsanwalt und Sie. Und die Laiendarsteller drumherum haben das im Zweifel gar nicht mitgekriegt oder gar nicht richtig wahrgenommen, was jetzt da alles verdreht wurde.
Idealfall haben sie es nicht mitbekommen, sondern die hatten halt einfach ihre Geschichte im Kopf, wie sie das erlebt haben sollen angeblich. Und das sollten sie irgendwie erzählen. Und wenn da Kleinigkeiten anders waren, das kam schon mal vor. Das sind ja auch oft im Strafrecht sind es ja Nuancen, die schon eine andere Straftat, einen anderen Tatbestand aus etwas machen. Ja, ob jetzt einer sagt, der ist mir hinterher, ob wenn der Laden sagt, also ja, ich bin dem Ladendieb hinterher und wenn der plötzlich noch dazu erfindet und dann hat der mich gehauen oder irgendwie was, dann ist es ja plötzlich eventuell ein Raub und kein Diebstahl mehr. Oder es ist ein räubischer Diebstahl und ähnliche Dinge. Also der Grat ist im echten Leben oft ganz schmal. Oftmals zwischen Strafbarkeit und Nichtstrafbarkeit oder auch zwischen schwerer Straftat und dem Vergehen. Und ja, auch das war oftmals ganz spannend, wie es jetzt der Zeuge schildert.
Und Sie waren ja davor wirklich Richter, haben das dann, glaube ich, mit der TV-Tätigkeit aufgegeben. Aber wie würden Sie die Dynamik vergleichen? Wie viel Dramaturgisches Hinzutun der Redaktion kommt denn dann im Fernsehen dazu im Verhältnis zu dem, also ich erinnere mich nur an im Referendariat, wenn man da das erste Mal ist, da im Gericht findet es ja eigentlich meistens zumindest relativ wenig dramatisch statt und natürlich die Säle sind vielleicht deutlich weniger gefüllt oder so, aber was wurde dann noch da noch mit dazu getan vielleicht?
Es ist ja eigentlich schade, dass die echten Gerichtssäle so wenig gefüllt sind. Da ist von Zeit zu Zeit ist mal eine Schulklasse da oder jemand, der sich im Winter aufwärmen will oder ähnliches. Aber ansonsten hat man, wenn es nicht gerade ein Schulgerichtsfall ist, der durch die Medien ging, hat man wenig Zuschauer. Und das ist deswegen schade, weil es wirklich hochspannend ist, weil man viel fürs Leben dort lernen kann, weil man immer Überraschungen erlebt, jeden Tag. Das macht diesen Beruf auch wirklich so spannend. Also es hat zwei Seiten. Manchmal, also zum einen, Fernsehen ist natürlich schon so, im Fernsehen muss der Ladendiebstahl, den ich vielleicht bei der Justiz in 15 Minuten verhandelt hätte, für eine ganze Sendung reichen. Und deswegen wird dann der Fall komplexer und mit mehr Überraschungen und Ähnlichem, als es im echten Leben der Normalfall wäre. Und auf der anderen Seite muss auch der Totschlag, für den ich vielleicht im echten Leben 4 Tage verhandeln würde, auch der muss in die Stunde passen. Ja? Deswegen löst er sich dann vielleicht schneller auf als im echten Leben. Das ist das eine. Fernsehen muss halt irgendwie in das Format passen. Und das andere ist, wie gesagt, tatsächlich, dass das echte Leben schreibt auch die Würsten, die komplexesten Geschichten und die größten Überraschungen. Ganz am Anfang, als ich begonnen habe mit dem Fernsehen, kam die Redaktion immer und sagte, ah, du hast doch so viel Erfahrungen aus der Praxis, erzähl uns doch mal Fälle. Und ich dachte immer, naja, ich erzähl halt mal die skurrilen Fälle, die in Erinnerung geblieben sind. Und die Reaktion war dann ganz häufig, aha, lass mal lieber stecken, das glaubt uns keiner. Also es ist schon das echte Leben oftmals auch wirklich eine pralle Geschichte mit ganz vielen spannenden Dingen, mit Dramatik. Da ist die Dramatik natürlich oft auch die Fallhöhe, ja? Dass jetzt Menschen von einer Sekunde auf die andere aus einem ganz normalen bürgerlichen Leben zum Verbrecher werden. Oder dass ein Opfer von einer glücklichen Sekunde auf die andere zum Schwerbehinderten wird oder Angehörige verliert und ähnliche Dinge. Und das ist natürlich bei der Justiz im echten Leben, das hat schon noch viel mehr Dramatik als im Fernsehen, wo ich weiß, der Darsteller darf abends wieder heimgehen, ob es jetzt war oder nicht.
Wie war das am Anfang? Vielleicht können Sie schildern, wie das überhaupt zustande gekommen ist mit dem Fernsehen damals. Und auch, wie hat das Ihr Umfeld? Das Umfeld der meisten Juristen ist doch sehr juristisch geprägt. Und wie nimmt das so eine, ein konservativer Berufsstand? Wie nehmen die das wahr? Zeigen die mit dem Finger auf einen und sagen, uiuiui, das ist ja, weiß ich nicht, unseriös oder warum machst du das oder wirst du jetzt Schauspieler oder
Also wie es dazu kam, das war eigentlich irgendwie ganz lustig. Ich hätte nie mit sowas gerechnet. Bei mir hat das Telefon geläutet und jemand sagte, Herr Holt, ich bin vom Fernsehen, können Sie sich vorstellen, dass Sie auch Ihre Urteile im Fernsehen fällen? Und da habe ich aufgelegt, weil ich hatte so einen Freundeskreis, wo man sich gegenseitig irgendwie auf die Schippe immer genommen hat. Und es hat sich noch zweimal wiederholt und beim vierten Mal sagt, jetzt bleiben Sie bitte mal dran, ich bin wirklich von der Konstantin ich würde gerne mit Ihnen darüber reden. Und hat der mir das geschildert und ich sagte, naja, kann ich mir nicht vorstellen, sowas zu machen. Ja, dürfte ich wenigstens mal bei Ihnen in der Verhandlung vorbeischauen? Und dann sagte ich, na, meine Verhandlungen sind öffentlich, das kann ich Ihnen nicht verbieten. Also ich war da, glaube ich, sehr abweisend. Und eine Woche später saß dann eben der Produzent, also ein gut gekleideter Herr, den ganzen Tag hinten drin, obwohl ich ja 10, 12 Verhandlungen hatte. Und da war schon klar, irgendwas stimmt mit dem nicht. Das ist kein Anwalt, den ich kenne, ist kein Angehöriger. Dann wäre nur ein Fall geblieben. Und er hat still und leise sich den ganzen Sitzungstag angesehen. Und abends, als ich die letzte Akte zugeschlagen habe, sagte er, ich bin der Herr von Konstantin, könnten wir vielleicht mal auf einen Kaffee gehen? Ich hätte was mit Ihnen zu besprechen. Und nach diesem Gespräch konnte ich es mir dann vorstellen. Das war dann eine ganz spannende Geschichte, dann, wie das halt so ist. Art Casting und Pilotfilm. Und dann ging es in die Marktforschung. Da gab es 5, 6 Pilotfilme. Und der Pilotfilm, der am besten ankam, mit dem Richter, der halt irgendwie beim Publikum am besten ankam, der wurde es dann für die nächsten 12, 13 Jahre. Das ist die eine Seite. Mein Umfeld. Ja, ganz spannend, sehr unterschiedliche Reaktionen. Meine Geschäftsstellen da, meine Vorzimmerdamen, die sagten, echt, wir haben immer gedacht, dass sie bald gehen, aber wir dachten immer, sie gehen zum Oberlandesgericht oder sowas. Ja. Die haben also damit gerechnet, dass ich nicht ewig bleibe. Unter Kollegen fand ich ganz spannend. Da hatte ich mir tatsächlich Gedanken gemacht, wie denn das aufgenommen wird. Die fanden das eigentlich alle gut. Die fanden das alle spannend, weil meine Intention ja auch war, nicht nur, dass ich jetzt Neugier habe, was Neues mal zu machen, sondern dass ich gerade auch in so einer Phase war, wo ich oft unzufrieden war mit der Außendarstellung der Justiz. Also mit der Wahrnehmung der Justiz eher. Also mir ging es oft so, ich schlage die Zeitung auf und lese einen Artikel und denke, ach, das war ja mein Prozess, der war doch ganz anders.
Da haben wir eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe das am Referendariat auch so erlebt. Ich habe den Fall gehabt. Und dann saß jemand von der Presse hinten drin. Und dann schlage ich am nächsten Tag unsere Bodensee-Zeitung auf und denke, das war doch ganz anders.
Ja, ja.
Also das kann ich bestätigen.
Genau so habe ich das wirklich oft erlebt und teilweise dann wirklich auch mit dem Ärger, dass natürlich dann Journalisten die Dinge so dargestellt haben, dass beim Bürger so diese Ansicht reift, naja, Recht und Gerechtigkeit sind zwei Paar Stiefel. Oder die Kleinen hängt man auf, die Großen lässt man laufen und solche Sprüche. Und das hat mich maßlos geärgert. Und Sie können es ja nicht erklären. Sie sitzen im Gericht, aber es ist keiner da, außer dem von der Presse. Und da habe ich die Chance einfach gesehen, dass ich sage, ja, jetzt könnte ich mal vor großem Publikum zeigen, dass wir danach streben, die Wahrheit herauszufinden, dass wir danach streben, möglichst gerecht zu entscheiden und den Menschen gerecht zu werden, dem Opfer wie dem Angeklagten auch. Das war eine wirklich große Chance, die ich dann auch eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr genossen habe. Und das haben meine Kollegen, glaube ich, ganz gut verstanden. Interessant ist dann trotzdem, dass wir immer wieder mitbekommen, sowohl Rechtsanwälte als auch Richter und Staatsanwaltskollegen, die gucken das schon und suchen immer nach einem Fehler. Die suchen schon, macht er nicht irgendwas falsch? Und ich muss sagen, toi, 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 sicher macht man irgendwann immer was falsch. Wer sagt, er macht keine Fehler, macht damit, glaube ich, schon einen ganz großen Fehler. Aber ich habe tatsächlich bei über 2000 Sendungen nicht ein einziges Mal eine Rückmeldung bekommen, Sie haben da juristisch einen Fehler gemacht, das stimmt so nicht. Habe natürlich auch Menschen gehabt, die mir auch zuarbeiten, die mir das dann etwas erleichtert haben. Aber das war schon so ein Anspruch. So, ich will das im Fernsehen auch so machen, wie ich es im echten Leben machen würde. Wir haben dann Belehrungen abgekürzt, mal Formalien, ein bisschen, was für einen Zuschauer langweilig wäre. Aber ansonsten glaube ich, dass wir uns immer versucht haben, ans Gesetz zu halten. Ganz anders, als man das von Krimis und so kennt, wo ja oft gar nichts stimmt. Da kommt der Polizist und sagt, ich verhafte Sie wegen Behinderung der Justiz, sondern schauen Sie ins Gesetzbuch. Den Tatbestand gibt's gar nicht in Deutschland. Also da waren wir schon extrem genau. Und ja, auch das hat's für mich natürlich, denke ich mal, spannend gemacht über die ganze Zeit. Und da habe ich auch immer positive Rückmeldung bekommen. Auch die bayerische Justiz hat es eigentlich die ganze Zeit positiv begleitet. Also ich habe quasi jedes Jahr einen Brief bekommen, wo drin stand, wir freuen uns, dass Sie die Justiz positiv darstellen und begleiten das weiterhin. Sie war ja für mich immer auch ein Thema, das Rückkehrrecht, dass ich das dann weiter behalte.
Ja. So eine Sendung ist ja nicht 12 Jahre am Fernseher, wenn das nicht laufen würde. Also das bedeutet, es ist ja schon auch immer so, dass der Sender guckt, dass da eine gewisse Quote stimmt, was ja ganz klar ist und völlig legitim. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade dieser Idealismus gegenüber dem Berufsstand oder dass ich will es besonders gut machen, ich will ein gutes Bild von der Justiz vermitteln, das ist meine Einschätzung, dazu beigetragen hat, dass das eben auch so gern angeschaut wird, dass das so gut gelaufen ist. Gibt es da vielleicht noch ein paar andere Faktoren? Wie würden Sie
das einschätzen? Ja, also das ist sicher ein ganz wichtiger Faktor, dass die Menschen eigentlich beim Zuschauen bei dieser Sendung zum einen natürlich gut unterhalten waren, das steht im Vordergrund, man braucht da nichts so tun, als wäre das Telekolleg, aber dass sie zugleich natürlich Werte vermittelt bekommen, dass sie Vertrauen fassen können zu einer wichtigen staatlichen Institution. Ganz wichtig ist aber, dass sie ihr eigenes Wertesystem überprüfen und justieren können. Ja, weil es geht ja nicht, beim Krimi geht es in der Regel darum, wer war's? Ja, wer war's? Und sobald da die Handschellen klicken, ist die Sache erledigt. Wir fangen ja da erst an, wo schon Handschellen geklickt haben, wo die Polizei und das Staatsanwaltschaft sagt, für uns ist es aufgeklärt. Und da geht es eben dann nicht nur darum, bestätigt sich das vor Gericht, da geht es vor allem darum, wie ist denn das einzuordnen? Ist denn das so schlimm? Muss man den einsperren? Muss man dem noch eine Chance geben? Und ähnliche Dinge. Wie geht man mit dem Opfer um? Und dieses Justieren, dieses Abgleichen ihres eigenen Wertesystems. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor des Formates ist und war. Und dafür ist es eben immens wichtig, erstens mal, dass es kein Schauspieler macht, sondern dass es jemand macht, der das beruflich auch vorher gemacht hat. Und dass derjenige sich nicht verstellen muss, dass dem nicht irgendein Autor was schreibt. Deswegen, ich habe jedes Urteil selber gemacht. Ich habe die Urteile nie vorgefertigt, sondern je nachdem, wie die Verhandlung gelaufen ist. Zum Glück hatten wir immer nach den Plädoyers so ein paar Minuten, musste da sowieso die Technik irgendwie was umstellen. Und die Zeit habe ich mir immer genommen. Manchmal haben sie dann geflucht in der Regie, weil ich sagte, sorry, heute dauert es 15 Minuten, bis ich mein Urteil fertig habe. Jede Minute kostet Geld beim Fernsehen. Aber das habe ich mir irgendwie rausgenommen und ich habe auch immer so entscheiden können, wie ich es für richtig gehalten habe. Also es gab nie... es gab schon ganz am Anfang einmal einen Versuch, dass dann ein Produzent sagte, können Sie nicht die Urteile kürzer machen? Und einmal sagte er auch, ja, also da geht es ja jetzt um eine Sexualstraftat, wer ist das, könntest du da richtig Gas geben eigentlich bei der Verurteilung? Und dann habe ich mir gesagt, schau mal in den Vertrag. Ich habe mir den Vertrag etwas reinschreiben lassen, wo die Fernsehmenschen gar keine Ahnung hatten, was es für sie bedeutet, nämlich die richterliche Unabhängigkeit. Ja, machen wir, unterschreiben wir alles. Und richterliche Unabhängigkeit hieß tatsächlich, dass nach diesem ersten erstmaligen Versuch nie wieder jemand es gewagt hat, der Möchterholt zu fragen, ob er denn in eine gewisse Richtung entscheiden könnte. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was für den Zuschauer wichtig war, weil er dann einfach spürt, ja, das ist authentisch, der macht das so, wie er es wirklich machen will, und der spielt da keine Rolle. Glaube ich, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Man sagt, gibt es mehr? Ja, es gibt noch einen wichtigen, glaube ich, einen ganz wichtigen Gesichtspunkt, warum das immer noch erfolgreich. Also was da jetzt läuft, sind ja uralte Folgen eigentlich. Die jüngsten sind 10 Jahre alt, so ungefähr. Und trotzdem laufen die Folgen ja immer noch. Die sind 10, 12, 15 Mal wiederholt. Und das liegt, glaube ich, schon daran, dass zwar auf den ersten Blick das vielleicht einfach gestricktes Fernsehen ist, und es ist halt von der optischen Darstellung ist es ja auch einfach. Jeden Tag derselbe Saal, jeden Tag sitzt davon der gleiche Richter, der bewegt sich kaum, der sitzt, alle sitzen nur rum. Ich habe jeden Tag dasselbe an, immer ein weißes Hemd, eine weiße Krawatte, eine schwarze Robe, über Jahrzehnte, über viele, viele tausend Sendungen hinweg. Und sie haben keine Macht der Bilder, wie in einem Tatort zum Beispiel, ja, wo sie sehen das Blut, sie sehen, wie was passiert, sie sehen ein Flüchten, sie sehen wunderbare Landschaftsaufnahmen. Und bei uns sehen sie nur diesen Sitzungssaal. Und dass es trotzdem über so lange Zeit funktioniert, das spricht dafür, dass diese Geschichten eigentlich eine echt innere Stärke haben müssen. Also wir haben uns jeden Montag getroffen und gesagt, hast du gestern Tatort gesehen, ja? Gottes Willen. Ne? Also wir haben solche Sendungen mit ganz anderen Augen gesehen. Wir haben gesagt, also die Geschichte hätten sie uns nie durchgehen lassen. Also ganz, ganz spannend, wie es dargestellt wird, sehr einfach, aber die Geschichte, die dahinter steht, die musste eigentlich wahnsinnig stimmig sein, wahnsinnig komplex oft, auch stimmig, weil sie nur dann ein logisches Urteil sprechen können. Und ich glaube, das spürt man. Also man merkt es nicht, merkt es in Sendung, glaube ich, nicht an. Wir haben Darsteller natürlich oft, die ja, haben ja alle Schauspieler nicht gelernt. Da sind auch mal sehr, sehr einfache Darstellungen dabei gewesen und manchmal auch nicht so besonders glaubwürdige, wo einer überspielt hat und so weiter. Aber die Geschichten selber, die mussten eigentlich wirklich stark sein. Und deswegen, starke Geschichten tragen eben halt auch nach langer Zeit noch.
Was denken Sie, warum ist damals die Produktionsfirma auf Sie aufmerksam geworden? Wie Sie es dann geworden sind? Okay, man hat die Pilotfilme gegeneinander getestet, ja. Aber warum kamen die auf Sie ausgerechnet zu?
Also wie man auf mich kam, weiß ich im Nachhinein. Die haben wirklich gesucht, die haben inseriert, die haben Casting gemacht und haben irgendwie, hätte ich mich nie gemeldet drauf auch, haben nicht gefunden, was sie gesucht haben. Und dann haben sie halt mal Anwälte befragt. Und da gab es in München einen Medienanwalt, der damals eben für die Firma öfter mal gearbeitet hat und sagt, nee, ich, rund um München weiß ich jetzt gerade niemand. Aber ich war letztens in einer Verhandlung im Allgäu, in Kempten. Da war es einer, der könnte ungefähr eurem Profil entsprechen. So kam das zustande. Warum man es mit mir gemacht hat? Naja, ich glaube wirklich, dass ich die Authentizität, dass ich einfach bei mir geblieben bin. Und ja, man wollte jetzt nicht einen 70-jährigen Grauhaarigen, den hätte man jetzt wahrscheinlich so ungefähr. Man wollte schon jemand so um die 40. Ich kam halt einfach dazu, dass ich gerade im richtigen Alter war. Und dass ich vielleicht auch eine Art habe, die ich in der Zeit auch weiterentwickelt habe. Nämlich, für mich war immer Maxime auch, ich muss den Menschen Recht und Gerechtigkeit erklären und nicht der nächsten Instanz. Halte ich für ganz wichtig. Also sprich, sie müssen die einfache Sprache verstehen, die die Menschen verstehen. Das gilt für den Arzt genauso wie für den Richter. Nicht mit Fachausdrücken, nicht mit Fremdwörtern, plastisch erklären. Und beim Fernsehen kommt natürlich noch dazu, sie müssen das sehr prägnant tun. Ja, bei der Justiz kann sie keiner aufhalten, wenn sie 2 Stunden lang ein Urteil begründen. Und im Fernsehen müssen sie es in 2,5 Minuten schaffen. Und zwar so, dass jeder versteht, weil das ist mir schon auch aufgefallen, wenn sie ein Urteil so fällen oder begründen, dass es nicht jeder versteht, dann haben sie am nächsten Tag 100 Zuschriften, wo Leute sagen, wie kann man nur? Ja, also es wurde schon diskutiert und es ist schon dann immer ein Thema gewesen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich bei der Justiz schon sehr, sehr verinnerlicht habe, die Sprache der Menschen und nicht der Juristen zu sprechen und das möglichst prägnant.
Inwiefern konnten Sie das in die Politik dann später übertragen? Diese Fähigkeit ist eine, die der ein oder andere Politiker, der jetzt gerade oft im Fernsehen ist, vielleicht mal bei Ihnen in der Lehre lernen könnte.
Naja, man sieht schon sehr viel rhetorische Gewandtheit bei Politikern. Ich glaube nicht, dass jemand bei mir irgendwo in die Lehre gehen müsste. Aber Tatsache ist natürlich, die Sprache der Menschen zu sprechen, ist natürlich auch wieder in der Politik eine Frage der Glaubwürdigkeit. Wenn man über die Menschen hinweg spricht, ja, in einer abgehobenen Sprache, mit gedrechselten Sätzen, dann bringt man keinen Fuß auf den Boden, dann verstehen einen die Menschen schlicht und einfach nicht. Und irgendwann kommt auch der Punkt, da wollen sie einen nicht mehr verstehen, weil es ihnen zu blasiert ist und so. Ja? Also ich glaube schon, dass das hilfreich ist. Und natürlich auch eine Antwort so zu geben, dass in einem Satz alles gesagt ist, ist natürlich für eine Nachrichtensendung absolut zwingend, weil wenn Sie das nicht beherrschen, dann sucht sich der Journalist einen Satz heraus, der eigentlich gerade das Gegenteil von dem zu belegen scheint, was Sie gern gesagt hätten.
Die nächste Frage interessiert mich persönlich, da bin ich zwar ganz auf die Begründung gespannt. Sie sind jetzt Vizepräsident des Bayerischen Landtags. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich immer wieder die Headline gesehen, ehemaliger Fernsehrichter, vielleicht jetzt bald bayerischer Justizminister oder Finanzminister, stand glaube ich auch irgendwo mal auf einer Headline. Warum haben Sie da nicht vielleicht Ihre Chance gesehen oder ergriffen oder das, dieses andere Amt gewählt?
Also das Amt wäre tatsächlich auf mich zugekommen. Ich habe jetzt zum zweiten Mal, vor 5 Jahren war es auch schon so, nach dem Hubert Aiwanger das zweitbeste Ergebnis aller Freien Wähler gehabt. Ich bin Bezirksvorsitzender in Schwaben. Also da wäre vieles zusammengekommen. Ich wäre dran gewesen. Tatsache ist, ich habe in meinem Leben extrem viel gearbeitet, glaube ich. Wenn Sie meine Familie fragen, habe ich deutlich, deutlich zu viel gearbeitet. Und ich habe die letzten Jahre schon miterlebt und gesehen, so ein Regierungsamt ist natürlich schon eine Extremsituation. Sie haben eigentlich nie frei. Deswegen finde ich auch oftmals, wie mit den Politikern umgegangen wird, auch wenn man inhaltlich völlig anderer Meinung ist, das ist einfach oft nicht fair, weil jeder, und wenn er noch so schlecht regiert, aber jeder versucht sein Bestes und jeder ist Tag und Nacht eigentlich für die Allgemeinheit da. Ja? Also ich verstehe auch dann gar nie, wenn so diese Angriffe kommen, naja, die sacken nur unsere Steuergelder ein. Also ich glaube, die meisten könnten irgendwo in der freien Wirtschaft mit weniger Aufwand und weniger Magengeschwür mehr verdienen. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, dass man auch als DAX-Unternehmen, Vorstand mehr Freiräume, mehr Freizeit hat, mehr Spaß am Leben als ein Politiker. Und ein Minister, der ist wirklich 7 Tage, 24 Stunden im Dienst. Und Sie können nicht am Wochenende irgendwas machen, was Sie gern täten, was aber politisch unkorrekt ist. Ja? Und irgendwo findet sich immer jemand, der genau das geißelt, was Sie tun. Ja? Egal, in welche Richtung Sie sich betätigen. Und bei mir ist einfach ein Punkt erreicht, ich bin jetzt 61, wo ich auch sage, wir haben auch andere jüngere Leute, die brennen auch für die Aufgabe und ich finde es gut, wenn die es machen. Wir haben jetzt eine relativ junge Ministerriege auch von unserer Fraktion. Es ist ja nicht so, dass das, was ich jetzt mache, keine Arbeit wäre. Es ist auch nicht so, dass es keine Aufgabe wäre, die nicht spannend wäre. Ich habe mir einen Satz zu Herzen genommen, den ich eigentlich so im Wahlkampf mal gelesen habe. Da hat ein früher Spitzenpolitiker hat gesagt, ich habe im Leben alles erreicht und ich habe alles versäumt. Und das hat mir sehr zu denken gegeben, weil wenn ich jetzt noch 5 Jahre oder länger Minister bin, irgendwann ist man dann 70 und dann kommt vielleicht auch der Zeitpunkt, wo man manche Dinge gar nicht mehr machen kann. Ja, wo man dann vielleicht
natürlich an dem Bodensee noch fährt und die Seele baumeln lässt, aber manche Dinge, die mir vielleicht auch noch vorgenommen habe, die gehen dann vielleicht gar nicht mehr. Und deswegen wollte ich so ein bisschen die Balance halten. Wenn sie meine Frau sagen, die schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, das redest du dir nur ein, das, was du machst, ist immer noch das Gegenteil von Balance halten und du bist immer noch kaum zu Hause und meine Kinder sind auch gerade in einem pubertären oder spätpubertären Alter, aber sie sagen, Papa, jetzt brauchen wir dich. In 5 Jahren brauchen wir dich vielleicht gar nicht mehr. Und deswegen habe ich mich entschieden, weiter Vizepräsident zu sein. Das ist schon auch eine Aufgabe, die einen ausfüllt und in der man richtig viel zu tun hat. Aber auch Dinge, die mir wichtig sind, eben Menschen für Demokratie zu begeistern zum Beispiel. Ja. Für mehr Demokratie, direkte Demokratie einzustehen, auch für die Akzeptanz unseres freiheitlichen Rechtsstaat ist unsere Demokratie. Da haben wir ja gerade echt ein Problem, auch dafür zu arbeiten. Das geht in dem Amt vielleicht sogar manchmal besser als in einem Ministeramt, wo Sie jeden Tag irgendwelche inhaltlichen Entscheidungen treffen müssen, für die Sie dann sowieso von allen gewatscht werden und wo Sie sich nur noch verteidigen. Also ich glaube, ich bin an der richtigen Stelle.
Diese Mission verfolgen Sie dann jetzt auch, sage ich mal, genauso weiter wie eigentlich in Ihrer vorherigen Tätigkeit im Fernsehen, oder?
Ja, ich habe mir das eigentlich früher gar nicht vorgestellt, dass es mal so enden könnte. Ich habe ehrenamtlich Politik schon lange gemacht, neben dem Fernsehen her. Aber hauptamtlich stand für mich eigentlich nie zur Debatte. Und ich bin dann ja irgendwann gefragt worden, 2016, ob ich mir vorstellen könnte, fürs Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Und da denken sie sich auch erstmal, hup, was kommt denn da auf mich zu? Zumal ich der Meinung bin, wenn man für ein Amt kandidiert, es war klar, dass die Erfolgsaussichten überschaubar sind. Aber auch da, um bei sich selber zu bleiben, um authentisch zu bleiben, habe ich mir schon gesagt, das kann ich eigentlich nur dann machen, wenn ich mir es wirklich vorstellen könnte, dass ich auch in Schloss Bellevue einziehe, dass ich diese ich konnte es mir eigentlich richtig gut vorstellen, eben auch das, was ich vorher gemacht habe, die Sprache der Menschen zu sprechen, die Notwendigkeit für unsere Demokratie einzustehen, den Menschen zu erklären, prägnant. Ja, ich könnte es mir eigentlich gut vorstellen. Und die Freien Wähler haben ja immer schon für mehr direkte Demokratie gekämpft. Das war mir da auch ein großes Anliegen. Ich glaube schon, dass wir es den Deutschen nach so langer Zeit der Demokratie zutrauen sollte, dass sie ihr Staatsoberhaupt selbst und direkt wählen. Und dass es nicht bei irgendeinem Abendessen im Hinterzimmer zwischen Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden ausgekartelt wird. Und das war mir eigentlich ein großes Anliegen bei dieser Kampagne für das Amt des Bundespräsidenten. Und da habe ich das schon gemerkt. Ja, ich kann eigentlich meine Anliegen für Demokratie eben einzutreten, für direkte Demokratie, das kann ich auch in der hauptamtlichen Politik gut verfolgen.
Sie haben es gerade angesprochen, das Amt des Bundespräsidenten ist ein Amt, das nicht vom Volk gewählt wird. Was glauben Sie, Ihre Position jetzt ist vom Volk gewählt und bestätigt? Und was glauben Sie, wie viel oder inwiefern hat diese Fernsehkarriere diesbezüglich Ihren Weg geebnet? Hat das Ihnen oder gibt es vielleicht auch als Kritik, hey, der ist nur da, weil er ja die Leute hat, die seine Sendung damals geschaut haben. Wo ist da die Wahrheit?
Auch das hat zwei Seiten. Natürlich, also ich habe ja angefangen einfach im Stadtrat meiner Heimatstadt Kempten. So. Und da ist es zum einen natürlich schon so, wenn man bekannt ist in der Stadt, hat man es leichter. Jetzt war ich aber in meiner Stadt nicht erst seit Fernsehen bekannt, sondern ich war in Vereinen engagiert. Ich habe mich in vielerlei Hinsicht in dieser Stadt schon bemerkbar gemacht. Also wahrscheinlich hätte ich es auch so geschafft. Ich war dann beim ersten Mal schon gespannt, welche Folgen das jetzt hat, ob ich da jetzt ein exorbitantes Ergebnis habe. Und ganz spannend war eigentlich, dass ich bei der zweiten Wahl nach 6 Jahren viel, viel mehr Stimmen bekommen habe als beim ersten Mal, obwohl gerade, als ich das erste Mal kandidiert habe, die Fernsehsache gerade ganz gehypt wurde. Also es gab schon ganz viele Menschen,
die gesagt haben, was, der Holt, der aus dem Fernsehen, ist das vielleicht nur ein Marketing-Gag? Nimmt der es ernst? Kommt der überhaupt? Hat der Zeit überhaupt? Das heißt, da waren viele Menschen eher abwartend. Und nach 6 Jahren haben sie gesagt, wow, der hat sich wirklich eingesetzt, der hat wirklich Dinge auf den Weg gebracht, der steht da voll dahinter, der lebt dieses kommunale Amt. Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube fast die Hälfte mehr Stimmen bekommen als beim ersten Mal. Also hat sicherlich immer zwei Seiten. Es gibt sicher schon so ein Abwarten, ob denn das wirklich ernsthaft auch betrieben wird oder ob man das jetzt als Show, Marketing, PR nur nutzt. Und deswegen, ja, bin ich jetzt auch froh. Ich habe auch bei der letzten Landtagswahl wieder deutlich mehr Stimmen bekommen als bei meiner ersten Landtagswahl. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Zeichen, dass die Menschen erstens mal genau hinschauen und zweitens es dann doch auch schätzen und würdigen, wenn man sich für sie einsetzt.
Lassen Sie uns noch über ein inhaltliches Thema sprechen. Ich habe in der Vorbereitung mir das eine oder andere von Ihnen angeschaut und mir ist ein Punkt irgendwie ganz, ganz extrem hängen geblieben. Sie haben in einer Rede von, ich nenne es mal so, zwei Klassen Migration gesprochen. Das bedeutet, thematisch geht es ja darum, dass eben die Flüchtlinge aus der Ukraine deutlich mehr staatliche Unterstützung erhalten, als das in der Vergangenheit oder als das Flüchtlinge aus anderen Ländern bekommen haben. Dieses Thema ist, können Sie vielleicht noch mal erzählen, was für Sie da der Aufhänger an diesem Thema ist, dass das so eine Wichtigkeit hat?
Also ich glaube, wir sind uns in Deutschland einig, waren es vielleicht zu Beginn des Ukraine-Kriegs noch mehr, dass wir den Menschen in der Ukraine helfen müssen, wo es geht, dass wir diejenigen, die Schutz bei uns suchen, dass wir da alles tun müssen, um ihnen diesen Schutz zu geben und ihnen auch dann hier ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Und das hat am Anfang sehr gut funktioniert. Ich habe selber mit vielen wirklich direkten Kontakt gehabt. Es kamen überwiegend Menschen, denen es fast peinlich war, die uns nicht zur Last fallen wollten, die sofort die Ärmel hochgekrempelt haben und gesagt haben, wie kann ich mich nützlich machen? Also ich habe das im Schulwesen zum Beispiel mitbekommen. Da kamen viele Lehrerinnen, die sagten, kann ich denn sofort helfen, die ukrainischen Kinder auch zu unterrichten? Ja? Also es war wirklich toll, was da am Anfang abging. Und dann hat die Bundesregierung entschieden, dass wir ein Zeichen setzen müssen, um klarzumachen, wie sehr wir den Ukrainern helfen wollen, und haben zu Beginn des Jahres 2023 das Gesetz so geändert, dass Menschen Schutzsuchende aus der Ukraine nicht mehr wie andere Flüchtlinge Asylbewerberleistungen bekommen, sondern dass die sofort, also relativ schnell zumindest, Leistungen nach dem Bürgergeld bekommen. Und damit war leider eine Lunte gelegt, dass diese Solidarität mit Menschen aus der Ukraine weniger wird. Also man hat genau das Gegenteil letzten Endes erreicht. Weil manche Menschen bei uns gesagt haben, Entschuldigung, ich arbeite, ja, und finanziere das jetzt mit, die kriegen dann relativ viel. Und das mit der Zwei-Klassen-Flüchtlinge, das ist ja noch das Schlimmere. Das wird plötzlich der Eindruck entstand, es gibt die guten Flüchtlinge aus der Ukraine und alle anderen sind schlechte Flüchtlinge. Und deswegen kriegen die auch nur Leistungen zweiter Klasse. Das ist ja nicht so. Ja? Ein Mensch aus Afghanistan, der kann genauso verfolgt sein. Und warum soll ich den dann schlechter behandeln als die Menschen aus der Ukraine? Und es hat leider bewirkt auch diese Privilegierung der Menschen aus der Ukraine, dass auch andere Menschen aus der Ukraine gekommen sind, aus Regionen, wo vielleicht jetzt die Bedrohung durch den Krieg gar nicht so spürbar war, die aber plötzlich erfahren haben, das ist eigentlich ganz spannend in Deutschland, und da braucht man nicht zu arbeiten, weil das Bürgergeld, da wird keiner reich davon. Aber wenn ich mit 4 Kindern komme zum Beispiel, dann ist es doch eine Größenordnung, wo jetzt mancher, der jeden Tag morgens aufsteht und zum Arbeiten geht und schwer arbeiten muss für sein Geld, sagt, bin ich eigentlich blöd, dass ich zum Arbeiten gehe? Ja? Und wenn die Menschen dann noch mitbekommen, dass diese Schutzsuchenden aus der Ukraine dann auch noch einmal im Monat heimfahren zum Beispiel, dann geht leider diese Solidarität baden, die die Menschen aus der Ukraine wirklich dringend nötig haben. Also deswegen, ich glaube, dass das in jeglicher Hinsicht falsch war, so gut es vielleicht gemeint war, den Menschen aus der Ukraine was Gutes zu tun. Man hat ihnen wirklich nichts Gutes getan, weil man falsche Anreize gesetzt hat, weil die Wahrnehmung in der deutschen Bevölkerung anders ist und weil man eine Zweiklassengesellschaft unter den Flüchtlingen geschaffen hat.
Wie schauen Sie in Ihre politische Zukunft? Was, also ich meine, die ist ja jetzt erst neu entschieden worden, aber wie weit gucken Sie da nach vorne? Wie weit guckt man insgesamt in der politischen Karriereentwicklung nach vorne? Wohin könnte es noch gehen?
Na, jedes politische Amt ist ein Amt auf Zeit. Wir sind jetzt wieder für 5 Jahre gewählt. In 5 Jahren kann wahnsinnig viel passieren. Wer hätte sich zum Beispiel am Beginn der letzten Periode gedacht, dass wir erst Bienen retten müssen, dass wir dann eine Pandemie haben, in einem Ausmaß, wie sich kein Mensch vorstellen konnte, mit allen irrwitzigen Herausforderungen, auch innerhalb des Parlaments, auch innerhalb des Präsidiums und so weiter, dass dann man nicht durchatmen kann nach der Pandemie, sondern dass dann ein Krieg mitten in Europa kommt. Das war eigentlich für viele völlig unvorstellbar mit den Folgen Wirtschaftskrise, Inflation und so weiter. Jetzt haben wir den zweiten Krieg noch, der auch, glaube ich, für den Weltfrieden eine große Bedrohung ist in Palästina. Es kann sich schnell viel verändern. Deswegen ist es, glaube ich, schon ganz vernünftig in der Politik, zwar inhaltliche Ziele zu haben, in welche Richtung man das Land entwickeln möchte, aber wenn man jetzt an eigene persönliche Ziele denkt, da wird man schnell, glaube ich, überrollt von dem, was sich tatsächlich in der Welt dann tut. Und das ist ganz gut, man fährt auf Sicht. Und es ist auch tatsächlich so, man muss zwar vorausschauend agieren, aber wir haben so viele Krisen, dass wir tatsächlich auch einfach die Probleme, die wir jetzt direkt vor der Brust haben, erstmal lösen müssen. Und leider wird es zunehmend schwieriger. Das, glaube ich, ist ein großes Manko eigentlich unserer Demokratien. Leider wird es zunehmend schwierig, weit vorausschauende Reformen überhaupt anzupacken, weil der Widerstand sofort irrsinnig groß ist von Menschen, die Angst vor Veränderungen haben. Und das betrifft alle Bereiche, wo wir sicherlich mal oft sagen müssten, naja, wenn wir uns zurücklehnen würden und Dinge mal ganz neu denken, kämen wir wohl heute zu anderen Lösungen als vor 50 Jahren zum Beispiel. Aber wenn Systeme mal laufen, ist das ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, dass da unsere Gesellschaft oft so ist wie so ein Computer, der schon seit 10 Jahren läuft. Da kommt immer irgendwie ein Update und irgendwann gibt's keine guten Updates mehr, beziehungsweise das Ganze frisst dann so viel Speicher, Arbeitsspeicher, dass der Rechner immer langsamer wird und so weiter. Und so ist leider unsere Gesellschaft, glaube ich, inzwischen. Und wir können natürlich einfach sagen, wir kaufen uns einen neuen Rechner, sprich eine neue Gesellschaft. Das geht nicht. Wir müssen updaten. Aber quasi bei manchen Apps und bei manchen Systemen wäre vielleicht einfach mal so ein Reset gut und wir würden eine neue App wenigstens hochladen für einen bestimmten Bereich. Und das wird zunehmend schwierig. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, auch wenn wir heute immer von Bürokratie und so sprechen. Das ist einfach oft dieser immer langsamer werdende Rechner unserer Gesellschaft.
Das ist, glaube ich, ein interessanter Vergleich und ein gutes Schlusswort. Lieber Zuschauer, wenn du bis hierhin das Interview angeschaut hast, dann hinterlass uns doch einen Kommentar mit deiner Frage an Alexander Holt. Und mir bleibt noch, mich ganz herzlich zu bedanken. Es ist so ein persönlicher Traum gewesen, dieses Interview wahrzumachen. Ich war da relativ hartnäckig und hat sich erfüllt. Vielen, vielen Dank.
Schön, war mir eine Freude.